Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Freitag. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Schön, dass Sie dabei sind. Premierminister Donald Tusk hat in einem Interview mit der Financial Times offene Zweifel an der Zuverlässigkeit der NATO geäußert. Haben wir es mit einer kopernikanischen Wende in Polens Sicherheitspolitik zu tun oder mit einer gefährlichen Untergrabung des transatlantischen Bündnisses? Weniger politisch wird es bald in Wien zugehen, denn dort beginnen in Kürze die polnischen Tage.
Es wird auch einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt geben, bei der wir polnische Denkmäler besichtigen werden.
Außerdem sprechen wir mit Professor Theodor Kanitzer, der sich seit über 50 Jahren für die österreichisch-polnische Freundschaft einsetzt.
Die heutige Jugend müsste man noch mehr aufklären in Österreich. Die wissen auch noch viel zu wenig. Und das ist was wir also Kritteln ist, dass in der österreichischen Presse viel zu wenig über das heutige Polen berichtet wird.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen wird nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von der Europäischen Kommission als wichtigster Bestandteil des EU-Programms SAFE betrachtet. Das Programm SAFE sieht Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 150 Milliarden Euro vor. Polen wurde daraus eine Summe von fast 44 Milliarden Euro zugewiesen und ist damit größter Nutznießer. Polen wird als absolut zentraler Bestandteil dieses Mechanismus behandelt, sagte Tusk. Ziel sei es, die Mittel effektiv und schnell zu verwenden. Mit Blick auf die politische Stimmung beim Gipfel verwies Tusk auf die jüngsten Entwicklungen in Ungarn. Nach den Parlamentswahlen habe sich die Atmosphäre unter den EU-Spitzen deutlich verändert. Der Sieg des Oppositionspolitikers Peter Magyar sei ein wichtiges Signal für die Zukunft der Demokratie in Europa, sagte Tusk. Der scheidende ungarische Regierungschef Viktor Orban nahm nicht an dem Gipfel teil. Nach dem tödlichen Angriff eines Braunbären im Südosten Polens hat ein Experte eine intensivere Erforschung der gesamten Population gefordert. Der letzte tödliche Bärenangriff auf einen Menschen in der Tatra sei im Jahr 1927 verzeichnet worden, erinnerte Tomasz Zwijacz-Kozica vom Tatra-Nationalpark. Am Donnerstag war in einem Wald nahe der Ortschaft Płonna in den Bieszczady eine 58-jährige Frau von einem Bären tödlich verletzt worden. Die genauen Umstände werden derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht. Der Experte betonte, dass die Größe der Population nicht direkt mit dem Risiko für Menschen gleichzusetzen sei. Je genauer die Daten, desto besser können wir die Population steuern. Die reine Zahl der Tiere sagt aber nichts unmittelbar über die Sicherheit aus, sagte der Experte. Als Beispiel nannte er das Jahr 1927, als es trotz einer sehr kleinen Bärenpopulation zum bislang letzten tödlichen Angriff in der Tatra kam. Die gesamte westkarpatische Population, zu der auch die Tatra-Bären gehören, wird auf etwa 1500 Bären geschätzt. Nach Angaben amerikanischer Medien beabsichtige Donald Trump, Wladimir Putin zum G20-Gipfel im Dezember in Florida einzuladen. Nach Angaben des Kremls sei Russland auf höchster Ebene zu dem Gipfel eingeladen worden. Eine formelle Einladung sei noch nicht ausgesprochen worden, doch alle G20-Mitglieder würden zu den Ministertreffen und zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs eingeladen, so die Quelle. Moskau werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, wer das Land vertreten wird. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Und weiter geht es mit der Presseschau. Im Studio ist Adam Denieso.
Kein polnischer Regierungschef sei jemals so weit gegangen, die Glaubwürdigkeit der NATO und des Bündnisses mit den USA in Frage zu stellen, wie es Donald Tusk nun in seinem Interview mit der Financial Times getan habe, schreibt Jan Bielecki in seinem Kommentar für die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Dies sei zwar noch nicht das Überschreiten jener roten Linie, hinter der das Bündnis mit Washington aufhöre, die Grundlage der polnischen Sicherheit zu sein, aber wir sind dem immer näher, so der Autor. Wie Bielecki erinnert, habe Tusk in dem Interview die Frage gestellt, ob die Vereinigten Staaten bereit seien, so loyal zu sein, wie es die NATO-Verträge vorsehen. Tusk, lesen wir weiter, habe darüber sinniert, ob die NATO für die gesamte Ostflanke und Polens Nachbarn noch eine Organisation sei, die politisch und auch logistisch bereit wäre zu reagieren, falls die Russen beispielsweise Anzug halten versuchten. Diese Worte, so Tusk, dürfe man nicht als Skepsis gegenüber Artikel 5 verstehen, sondern als Traum, dass sich Garantien auf dem Papier in etwas sehr Praktisches verwandeln. Tusk, so Bieliński, warne, dass die russische Bedrohung sehr schnell auftauchen könne, nicht in Jahren, sondern in Monaten, und erinnere, wie schwer es ihm im vergangenen Herbst gefallen sei, einige Verbündete davon zu überzeugen, dass die etwa 20 Drohnen, die Moskau über Polen geschickt hatte, ein ernstes Problem darstellten, das eine Intervention erfordere. Das bloße Abwarten in der Hoffnung auf einen glaubwürdigeren Präsidenten im Weißen Haus als Trump sei daher keine Option. In Tusks Denken, lesen wir weiter, zeichne sich ein Plan B ab, die Vertiefung der europäischen Verteidigung. Dazu gehörten auch die seit Monaten laufenden Gespräche mit Frankreich über eine Form bilateraler atomarer Garantien. Unabhängig von den NATO-Verpflichtungen, Tusks erklärte Obsession und Mission sei nun die Reintegration Europas, was eine gemeinsame Verteidigung und eine gemeinsame Anstrengung zum Schutz der Ostgrenzen bedeute. Dies könne, so der Premier, der positive Effekt des Krieges in der Ukraine sein. Bieliński räumt ein, dass die Erklärung des Premiers zweifellos auch eine politische Dimension habe. Das Wahlergebnis in Ungarn vom 12. April habe gezeigt, dass das Bündnis mit Trump, mit dem sich Viktor Orban gebrüstet habe, kein Erfolgsrezept sei. Distanz zu Washington könne der Regierungskoalition also helfen, nach den Wahlen im Herbst nächsten Jahres an der Macht zu bleiben. Doch die eigentliche Quelle der kopernikanischen Wende in der polnischen Sicherheitspolitik sei das immer unverantwortlichere Verhalten des amerikanischen Präsidenten. Ein Bündnis mit Deutschland, mit Frankreich, der Aufbau einer europäischen Verteidigung, es sei leicht, dem skeptisch gegenüberzustehen, da die Geschichte unzählige Beispiele liefere, wo daraus nichts geworden sei. Jedoch lässt uns Amerika möglicherweise schlicht keine andere Alternative, schließt Bieliński seinen Kommentar für die Rzeczpospolita. Seit über einem Jahr unterstütze Europa die Ukraine praktisch allein. Das könne die Hoffnung nähren, dass der Kontinent auch in der Lage sein werde, sich selbst zu verteidigen. Die linksliberale Gazeta Wyborcza liefert mit einem Kommentar von Bartosz Wieliński eine komplementäre Perspektive auf die Debatte. Drei Jahrzehnte lang, so der Autor, habe Polen davon geträumt, dass Amerika es wie Israel behandle, dass Warschau zu jener Gruppe von Staaten gehöre, die Washington als wichtigste Verbündete ansehe, denen es weder Unterstützung noch den Zugang zu modernsten Militärtechnologien verweigere. Als Polen 1999 der NATO beigetreten sei, sei es noch wie ein Mitglied zweiter Kategorie behandelt worden, erinnert Wieliński. Aufgrund von Abkommen mit Russland hätten in Polen und anderen neuen Bündnisstaaten keine dauerhaften Militärbasen entstehen können und die westlichen Verbündeten hätten sich sehr bemüht, Moskau nicht zu provozieren. Nun aber, schreibt Wieliński, greife das alte Sprichwort »Pass auf, was du dir wünschst«, denn der Wunsch könnte sich im ungünstigsten Moment erfüllen. Unter Berufung auf Politico berichtet der Autor, in Washington sei eine schwarze Liste von Ländern erstellt worden, die den USA im Krieg gegen den Iran keine Unterstützung gewährt hätten und dafür bestraft werden sollten. Die einzige in Frage kommende Strafe, Zölle habe Trump ja bereits verhängt, sei der Abzug eines Teils oder sogar des gesamten amerikanischen Militärkontingents aus diesen Ländern. Es gibt auch eine weiße Liste jener Länder, die Amerika schätze, weil sie seine Politik nicht nur nicht in Frage stellten, sondern auch ausreichend viel für die Verteidigung ausgeben, bisher hauptsächlich bei amerikanischen Rüstungskonzernen. Auf dieser Liste stünden Polen, Rumänien und die baltischen Staaten. Die Logik des von Politico beschriebenen Prozesses geht davon aus, dass die USA ihre Kräfte von den Ländern der schwarzen Liste in die Länder der weißen Liste verlegen würden. Auf dem Papier sieht das hervorragend aus, so Wieliński. Zu den bis zu 10.000 in Polen stationierten amerikanischen Soldaten würden weitere hinzukommen und die polnische Abschreckungswirkung gegenüber Russland würde erheblich wachsen. In Wirklichkeit aber wäre eine solche Entscheidung Trumps nicht vorteilhaft. Das Problem seien nicht einmal die steigenden Stationierungskosten, die Verlegung von Truppen vom Hinterland an die Ostflanke, würde das Bündnis im militärischen Sinne schwächen, da es sich um einen langwierigen Prozess handele, der die Operationsfähigkeit beeinträchtigen würde. Am schlimmsten jedoch sei, so der Autor, dass Trumps Einteilung der Verbündeten in gute und schlechte das Bündnis im politischen Sinne schwäche. Denn könne ein Land von der schwarzen Liste damit rechnen, dass Artikel 5 des Washingtoner Vertrags ausgelöst werde, sollte jemand sein Territorium überfallen? Bielinski bezweifelt das ausdrücklich, und wenn dem so sei, wozu dann in einem wertlosen Bündnis verharren? Man habe befürchtet, Trump werde sich schlicht aus der NATO zurückziehen, es könne jedoch zu einem noch schlimmeren Szenario kommen, dass er ihre Implosion einleite. Polen sollte sich daher nicht freuen, auf der weißen Liste zu stehen, die polnischen Politiker sollten die Amerikaner viel mehr überzeugen, die Pläne zur Spaltung der NATO in den Müll zu werfen. So Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza und soweit auch die Presseschau.
Vielen Dank, Adam. An der Universität Wien wird es in den nächsten Tagen polnisch. Das Institut für Slawistik lädt zu den polnischen Tagen ein. Los geht's am 27. April mit einer feierlichen Eröffnung in der Hofburg. 3 Tage lang dreht sich dann alles um Sprache, Literatur und Kultur mit Vorträgen, Workshops, Lesungen und sogar thematischen Spaziergängen. Mitmachen kann jeder, der neugierig auf Polen ist, sagt Dr. Natalia Kosch.
Die polnischen Tage des Instituts für Slawistik der Universität Wien erstrecken sich über 3 Tage. Sie beginnen schon am 27. April und enden am Mittwoch. Die polnischen Tage sind offen für alle, sowohl für Interessierte aus Österreich als auch für unsere Studenten und Studentinnen, als auch für die österreichische Polonia. Für die polnischen Tage muss man sich nicht anmelden, man kann vorbeikommen. Es sind verschiedene Schauplätze, wo das stattfindet. Einerseits sind wir im wunderschönen Schreivogelsaal in der Hofburg, andererseits können Sie unser Institut für Slawistik kennenlernen. Wiederum sind wir auch zu Besuch am polnischen Institut am Gestade.
Und was kann man während der polnischen Tage an der Universität Wien erwarten?
Das Programm der polnischen Tage ist wirklich sehr breit gefächert. Einerseits haben wir uns auf die Jubiläumsjahre konzentriert. Dieses Jahr feiern wir 100 Jahre der Stadt Gdynia. Somit werden wir hier einen Vortrag und auch eine Vernissage zu dieser wunderbaren Hafenstadt haben. Andererseits feiern wir auch 100 Jahre Andrzej Wajda und somit haben wir einen Film vorbereitet und zwar zu Wałęsa, der Mann aus Hoffnung. Die polnischen Tage vereinen in sich moderne polnische Kunst, Literatur, Geschichte und Sprache, als auch den Kanon der polnischen Literatur. Beispielsweise haben wir eine Konferenz, die heißt Zwischen Klang und Bedeutung, Julian Tuwim in der Übersetzung. Julian Tuwim gilt ja eigentlich als unübersetzbar, aber Herr Professor Alois Woldan, der jahrelang an unserem Institut für Slawistik in Wien, als auch am Institut für Slawistik in Salzburg tätig war, wird sein neues Buch vorstellen und wir, die Mitarbeiter des Instituts für Slawistik, haben hier auch einen kleinen Kurzimpuls zu diesen Übersetzungen. An den polnischen Tagen wird auch ein anderer polnischer Schriftsteller vorgestellt, und zwar Bolesław Prus mit seiner neu ins Deutsche übersetzt von den Übersetzerinnen. Hier muss ich kurz nachschauen. Lisa Palmas und Lothar Kinkenstein, diese ÜbersetzerInnen, haben sich dem literarischen Werk von Bolesław Prus gewidmet und es ins Deutsche übersetzt Zwischen Puppen und Perlen. Es wird auch einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt geben, bei der wir polnische Denkmäler besichtigen werden. Hier stellt uns der Chefredakteur Sławomir Iwanowski, der über 30 Jahre lang schon die Zeitung Polonika leitet, wird uns polnische Spuren in Wien näher bringen. Was aber das Wichtigste an den polnischen Tagen ist, ist, dass alle polnische Institutionen sich an diesem Tag präsentieren und zusammenarbeiten. Wir haben das Institut für Slawistik, wir haben das polnische Institut, die polnische Akademie der Wissenschaften und sogar das Zentrum für Translationswissenschaft. Wir werden unterstützt von der polnischen Botschaft, wofür wir sehr dankbar sind, und wir freuen uns sehr auf einen Gast aus dem Ausland, der uns dieses Jahr besuchen wird und uns etwas auch wieder zu einem Jubiläumsjahr erzählen wird, und zwar zum Jubiläumsjahr vom Weimarer Dreieck. Das Weimarer Dreieck ist ein politischer, diplomatischer Zusammenschluss zwischen Deutschland, Polen und Frankreich. Und wenn wir schon über Polen und Frankreich sprechen, dann dürfen wir selbstverständlich nicht den Auftritt von Natalia Rehling vergessen. Natalia Rehling hat Originalnoten von Chopin gefunden und im Archiv studieren dürfen. Sie hat diese Originalnoten, wie Chopin wirklich eins seiner Stücke geschrieben hat, neu aufgenommen auf ihrer CD Chopin in Wien. Und ich möchte alle herzlich einladen. Die polnischen Tage sind für alle offen. Man muss sich nicht einschreiben, man muss vorbeikommen und dann wird sich schon ein Platz für Sie finden.
Mein Gast war Dr. Natalia Kosch. Vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben in Wien. Es klingt fast unglaublich, aber Professor Theodor Karnitzer ist bereits seit 1953 Mitglied der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft und seit über 50 Jahren ihr geschäftsführender Präsident. Parallel dazu leitete er auch die internationalen Chopin-Gesellschaften. Der gebürtige Wiener setzt sich unermüdlich für den Dialog zwischen Österreich und Polen ein und betrachtet die Kultur als eine der wichtigsten Brücken zwischen beiden Ländern. Darüber und über vieles mehr hat er mit Kuba Kuckler gesprochen.
Professor Theodor Karnitzer, Präsident der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft und Ehrenpräsident der internationalen Chopin-Gesellschaften. Guten Tag.
Ja, freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich bin gerne bereit, Ihnen etwas über unsere Gesellschaften zu erzählen.
Mit den Gesellschaften sind Sie seit vielen, vielen Jahren verbunden. Ehe wir über Chopin und die Zusammenarbeit zwischen Polen und Österreich sprechen, erklären Sie, wann Ihr Interesse für Polen angefangen hat und wieso eigentlich?
Das Interesse für Polen hat nach dem Krieg angefangen. Ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich eine Tante hatte, die in damaligen Polen, also noch in Galizien, geboren wurde. Und da gab es eine Verwandtschaft in Krakow und das waren meine ersten Kontakte. Da kam die Familie hierher und ich hörte zum ersten Mal die polnische Sprache, von der ich natürlich nicht geringste Ahnung hatte. Ich bin leider im Hitler-Deutschland, also in Österreich habe ich meine Jugend verbringen müssen und all diese grauenvolle Terrorzeit, kann man sagen, und den Krieg mit viel Glück und mit meiner Familie überstanden. Und da hat sich das Interesse dafür, war eigentlich durch Zufall, die haben sich darauf gekommen, dass ich mich dafür interessiere, noch als Student. Und die haben mich dann eingeladen, es bestand schon eine österreich-polnische Gesellschaft, das waren halt ehemalige polnische Österreicher sozusagen, die den Krieg überstanden haben. Und einer der Gründe war natürlich, dass neben den Freundschaftsgesellschaften, die damals entstanden sind von den Befreier- bzw. Besatzungsmächten, Freundschaftsgesellschaften gegründet wurden. Und darunter auch die österreich-polnische Gesellschaft, das ist eine der ersten, was natürlich auch einen wirtschaftlichen Hintergrund hatte, weil Polen hatte sofort Kohle zur Verfügung und Österreich war auch ziemlich mitgenommen vom Krieg. Also Wien war zum Teil zerstört und viele andere Sachen auch. Also was halt das Nazi-Regime angerichtet hat mit 60 Millionen Toten, wenn man alles zusammenlegt, nicht zu sprechen von den grauenvollen Konzentrationslagern wie Oświęcim und so weiter, wo die furchtbarsten Sachen eben passiert sind. Und ich habe leider diese Zeit im Deutschen Reich, also im Österreich mitmachen müssen und könnte man einen eigenen Vortrag darüber halten. Aber wir sprechen dann und ich bin sozusagen da hineingewachsen in das und habe mich eben für Polen mehr interessiert. Und die haben sich natürlich gefreut, da waren eben ältere Herrschaften, die aus Polen stammten und sie brauchten einen Jungen, der da auch mitmacht. Und so bin ich da hineingewachsen und wurde also erst Mitglied des Vorstandes, dann Vizepräsident und im Laufe der Jahre dann Präsident. Und dann kam noch die Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo imienia Friedricha Chopina in Warschau, was natürlich für beide Gesellschaften wichtig ist. Und so hat das Ganze begonnen.
Können Sie sich noch an den ersten Besuch in Polen erinnern? Wann war das und wo war das?
Da hat es damals eine Einladung gegeben, das war im Jahr 1960. Polen war ja ziemlich abgeschlossen, aber man hat die Freundschaftsgesellschaften von vielen Ländern eingeladen und da waren zwei Möglichkeiten, eine nach Norden und eine Ost-West, nicht? Und ich habe mich für die nach Norden zum ersten Mal, also das ging dann bis nach Gdansk hinauf, nicht? Also natürlich Warschau und so weiter und dort hat man uns freundlich empfangen und sind die ersten Kontakte entstanden. Und dann sind natürlich die Chopin-Kontakte gewachsen. Vor allem eine gute Freundin wurde dann Halina Czernyszewańska, eine Preisträgerin des Chopin-Wettbewerbs, mit der wir enge Beziehungen hatten und ich auch, genauso wie zum Beispiel Wanda Wilkomirska, die bedeutendste Geigerin, Bascha Hesse-Bukowska, das sind alles unsere Freunde gewesen. Und denen konnten wir mit unserer Gesellschaft hier sozusagen die Möglichkeit geben, nach Österreich zu kommen.
Sie haben mit der Zeit auch angefangen, Polnisch zu lernen. Wie ist das gelaufen?
Ja, ich hatte natürlich von der polnischen Sprache keine Ahnung und auch von der polnischen Kultur. Ich musste alles erst lernen und war natürlich begeistert von dem, was ich über Polen erfahren habe, weil es wirklich eine große alte Kultur ist und leider immer wieder war das Land geteilt und daran waren natürlich auch die Österreicher nicht unschuldig. Aber Galizien war noch sozusagen das, was wir aus der Geschichte wissen, noch die mildeste Besatzung und und es gab sogar Polen, die das sogar geschätzt haben. Ich erinnere mich an meine ersten Begegnungen in Krakau. Bei der Kathedrale war ein alter Führer, der führte uns also durch die mit dem Witzwosch-Altar und so weiter. Und wir hörten, wir sind Österreicher, da war ein bisschen Begeisterung aufgenommen. Ah, Österreicher, ich erinnere mich und so weiter. Und in den Beziehungen gab es noch irgendwie Kontakte, nicht? Und die von Altösterreichern oder wie soll man das sagen? Ich habe sehr gekämpft damals, wenn wir in Österreich eine österreich-polnische Gesellschaft haben, dann bitte macht's auch eine polnisch-österreichische Gesellschaft, nicht? Und das hat sich natürlich sehr gezogen. Wie man weiß, in den kommunistischen Ländern hat es dann nur eine Gesellschaft für alle Länder gegeben, für die Beziehungen. Und in Polen, ich glaube, das war auch unser Beitrag, ist es doch gelungen, eine Towarzystwo Austriacko-Polskie zu gründen. Das war der damalige Rektor der Warschauer Universität, ein hervorragender Mathematiker. Mit dem hatten wir gute Beziehungen und hat sich da auch schon etwas eine Möglichkeit gegeben der Beziehungen zwischen den beiden Gesellschaften. Wir haben also Leute ausgetauscht. Es waren hier in unserem Lokal in der Biberstraße, das wir hatten, kamen wirklich hervorragende Persönlichkeiten wie der Direktor des Wawelschlosses. Es gibt eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die bei uns hier zu Gast waren, nicht? Also die Politiker natürlich wollten auch, aber wir waren natürlich mehr interessiert an den Wissenschaftlern, an den Kulturen. Und das ist uns auch gelungen. Und wir waren damit wirklich ein Bindeglied zwischen Österreich und Polen. Und auch von österreichischer Seite waren wir sehr gefragt, also wenn ich nach Warschau kam und mit österreichischen Botschaftern gesprochen habe, ja, kommen Sie, was können wir machen? Und also wir haben wirklich eine wichtige Aufgabe gehabt, bis dann endlich also die kommunistische Zeit zu Ende war und Polen der Europäischen Union beigetreten ist. Das war natürlich dann wirklich ein Aufbruch.
Wie gesagt, die Zeiten haben sich radikal verändert, seitdem Sie mit der österreichisch-polnischen Gesellschaft verbunden sind. Zuerst war Österreich nach den ersten Kriegsjahren geteilt in vier Besatzungszonen. Polen befand sich hinter dem Eisernen Vorhang in dem kommunistischen Block. Dann ist es Ende der 80er zum Fall des Kommunismus gekommen. Dann geriet Polen in die turbokapitalistische Phase und nun sind beide Länder, Österreich und Polen, Mitglieder der Europäischen Union. Und welche Funktion hat die Gesellschaft heute in einer völlig anderen Welt?
Unsere Funktion bleibt natürlich die, dass wir weiterhin auch von beiden Seiten geschätzte Gesellschaft, oder um auch die Chopin-Gesellschaft mit einzubeziehen, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, mit beiden Seiten immer zu kooptieren. Die Veranstaltungen, die wir machen, die jetzt zum größten Teil eigentlich mehr auf die musikalische Tätigkeit beziehen, aber auch politisch interessant sind natürlich, weil wir in unserer Zeitschrift Österreich-Polen regelmäßig über die Dinge, die in Polen passieren, berichten können und auch Vorträge, Zusammenkünfte organisieren können. Teilweise sogar direkt in der polnischen Botschaft. Wir haben im vorigen Jahr schon und heuer so zum Schluss hatten wir Veranstaltungen gemacht in den Räumen der wunderbaren polnischen Botschaft. Die haben ein herrliches Gebäude ja in Wien, wie Sie wissen. Und verbunden immer mit Musik. Nachdem wir so viele Freunde hatten, haben sich österreichische und polnische Künstler, die hier in Wien leben, zur Verfügung gestellt und wir hatten ein Gespräch mit hervorragenden Persönlichkeiten aus Österreich und nachher ein schönes Konzert mit Künstlern, die sich zur Verfügung gestellt haben. Da gab es einen Empfang. Das war auch eine wichtige Tätigkeit, die unsere Gesellschaft machen konnte, nicht? Es gibt ja viele Persönlichkeiten, die mit Polen enger verbunden sind, ehemalige Außenminister. Dann, wir sind auch eng verbunden. Da gibt es in Österreich einen Dachverband der österreichisch-ausländischen Gesellschaften, deren Mitbegründer ich auch war. Ich habe schon ein entsprechend hohes Alter. Ich bin sozusagen der Senior, nicht? Da gibt es, ich glaube, jetzt über 130 Gesellschaften. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache, dass Österreich mit der ganzen Welt durch diesen Dachverband, und die verfügen sogar über eine eigene Zeitung, die uns auch zur Verfügung steht, das Österreichische Journal.
Sie haben gesagt, dass Sie zuerst gar keine Ahnung von der polnischen Sprache und von der polnischen Kultur gehabt haben. Ich glaube, sie waren keine Ausnahme, denn viele Westeuropäer wussten gar nichts über Polen oder den Osten des Kontinents. Glauben Sie, dass sich das mit den Jahren ein bisschen verändert hat?
Ja, das hat sich auch sehr verändert, nicht? Denn in meiner Zeit, also in meiner Jugend, in der Nazi-Zeit natürlich, gab es nur Hass gegen Polen, nicht? Also das und auch gegen die anderen Länder, die man erobert, besetzt und vernichtet und die Menschen dort, also Furchtbares. Man hat immer nur gesagt, die Wehrmacht hat nichts gemacht. Die Wehrmacht war genauso beteiligt, also wie die SS und all diese ganzen Verbrecherorganisationen. Und natürlich, es kam ja keine Nachricht, es kam nur Hass gegen diese Länder. Und es musste erst dann langsam nach dem Krieg aufgebaut werden, nicht diese Kontakte. Und ich erinnere mich, ich hatte große Schwierigkeiten. Zum Beispiel, ich hatte Konzerte schon gemacht, wie ich schon erwähnt habe, mit der Halina Czerny-Stefanska. Da kann man sogar einen Musikverein gemacht, aber ich wollte in Graz zum Beispiel mit der Wanda Wilkomirska ein Konzert machen. Da hat man mir den Saal verweigert. Und ich habe sie in einer Schule also so solche Situation war damals noch, also nach dem Krieg, nicht? Also dann hat sich das natürlich geregelt und diese großartigen Künstler von damals, also wurden natürlich jetzt auch sehr geschätzt und haben großen Anklang gefunden und da haben wir wirklich eine harte Arbeit gehabt, um hier vermittelnd zu sein. Aber wir haben von Seiten der österreichischen Behörden dann doch auch große Unterstützung bekommen und so ist das dann doch gelungen. Und langsam hat sich das Blatt gewendet und natürlich auch die wirtschaftlichen Beziehungen haben sich gleich von Anfang an gut begonnen, weil eben Österreich die Zusammenarbeit mit Polen brauchte. Und das hat sich dann wirklich sehr gut entwickelt. Und man kann sagen, heute bestehen wirklich freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Und hier müssen wir das Gespräch unterbrechen. Sie finden es aber in voller Länge auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Agnieszka Wada-Konefau ist morgen unser Gast in den Themen der Woche. Haben Sie ein angenehmes Wochenende und bis bald, sagt Ihnen Joachim Tycierski. Cześć. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.